BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre und grüß Gott, sagt Hermine Kaiser zu unserem Ratsch heute mit einem sehr, sehr wichtigen Thema. Willenlos, wehrlos, abgezockt. So ist der Titel des Buchs von Schwester Maria Bernadette Brommer. Es geht um Erbschleicherei. Und mit Erbschleicherei beschäftigt sie sich schon seit Jahren, seit sie einen Fall mal sehr erschüttert hat. Schwester Bernadette berät aber auch, wenn Erbschleicherei im Freundes- und Bekanntenkreis ein Thema wird. Und hat eine Website dazu. Sie sagt auch, Erbschleicherei ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen und Problem und oft ist der Missbrauch von Vorsorgevollmachten das Einfallstor für eine geplante Erbschleicherei. Wie perfide diese Methoden sind und wie man sie erkennt und sich mit viel Glück vor Erbschleicherei schützen kann, darüber unterhalten wir uns heute bei meinem Ratsch, bei unserem Ratsch. Schwester Bernadette ist bei mir zu Gast. Wir stellen ihr Buch vor und wie sie auf das Thema gekommen ist und wie man sich davor schützen kann. Grüß Gott und habe die Ehre, und das Grüß Gott betone ich, wenn ich schon eine Ordensschwester zu Gast habe. Schön, dass Sie bei mir zu Gast sind. Schön, dass Sie bei Habe die Ehre sind, Schwester Bernadette Brommer. Sie sind ja eh viel schon in Interviews gewesen.
Genau.
Ihr Hauptthema ist geworden, und eigentlich war das nicht Ihre Berufung, sondern Ihr Entsetzen, Erbschleicherei, und da beraten Sie. Jetzt muss man erst mal sagen, Sie sind bei der Schwesternschaft zum guten Hirten.
Genau, Kongregation der Schwestern für guten Hirten, nach Jesus, dem guten Hirten.
Was für eine schöne Kongregationsbezeichnung. Ja. Und sind schon sehr, sehr lange Ordensschwestern.
Ja, sehr lange schon, genau. Und ich denke, es ist heute aktueller denn je, das Thema, weil Hirten und Hirtinnen sollte eigentlich jeder und jeder sein. Wo man arbeitet, kann man gut führen und leiten.
Und Sie sind von Beruf Seelsorgerin. Und das ist eigentlich eine der schönsten Berufsbezeichnungen, die ich je gehört habe, wenn man sich um das Seelenheil der anderen kümmert. Ohne zu missionieren, sondern für die anderen da zu sein. Was für ein schöner Beruf, was für eine schöne Berufung. Und so sind Sie auch auf die Erbschleicherei gekommen.
Ja, also das Thema hat mich gefunden. Von mir aus hätte mich das Thema gar nicht interessiert, weil wir als Schwestern haben kein eigenes Konto. Das geht immer um die Gemeinschaft. Also für mich war das Thema wirklich ganz, ganz fremd. Und ich habe das Thema kennengelernt, als ich noch in der Pfarreiseelsorge war. Da habe ich eine Frau kennengelernt, die sehr umtriebig war, war auch in hoher Führungsposition, und die hat auch Gott und die Welt gekannt sozusagen. Die hat mich immer gewarnt, du, also gib Acht, wenn du mal irgendwas unterschreibst, prüfe das wirklich hinten und vorne und lese das alles genau durch. Und dann hat sie mir erzählt, sie hat da jemand kennengelernt, die war auch schon ein bisschen kränklich, und der hilft ja dann manchmal so vierten, fünften Stock die Sachen hochzutragen. Ich habe mich dann gefreut. Ist doch
weil
toll.
Das ja nett ist. Ist
doch,
ja.
Wenn du jemand hast, ist doch super. Und ich habe mir da nichts dabei gedacht. Und dann habe ich irgendwann mal festgestellt, wo ich bei ihr war, dann lagen da ungeöffnete Briefe und das Telefon hat geläutet. Dann ging sie da nicht ans Telefon. Dann habe ich gesagt, warum gehst du nicht ans Telefon? Ja, für mich hat eh niemand Zeit, und wenn ich was brauche, ist niemand da, obwohl das nie gestimmt hat. Mich haben schon ihre Bekannten gefragt, was ist denn mit ihr los? Die rührt sich nicht mehr. Also irgendwie kam mir das seltsam vor. Ich habe es halt auf ihre Krankheit irgendwo geschoben.
Macht man ja schnell, wenn sich jemand zurückzieht, klar, sagt man, der geht's nicht gut oder dem geht's nicht gut, zieht sich ein bisschen zurück, ist man fragt ein paar Mal nach. Ist verständlich, man möchte manchmal wirklich seine Ruhe haben.
Und hat sie mir erzählt, also hat eine Eigentumswohnung gehabt, und wenn sie mal stirbt, dann bekommen das die Geschwister und Neffen, Nichten. Naja, ist doch super, wenn du eh niemanden sonst hast, ist doch toll. Und dann habe ich sie in der Klinik mal besucht. Hat sie mir immer gesagt, gell, du besuchst mich dann weiter. Natürlich habe ich gesagt, besuche ich dich. Und dann habe ich durch wen erfahren, dass sie verstorben ist. Das war natürlich war ich sehr traurig auch, weil ich habe mit ihr einige Projekte auch so gemacht, in der Pfarreiseelsorge. Und dann habe ich gefragt, ja, wo wird sie beerdigt, wie und was. Ich wusste zum Glück die Pfarrei, wo sie dazugehört, und habe dann dort angerufen, wann denn die Beerdigung ist, wer da zuständig ist. Ja, ein Herr so und so. und habe dann Gott sei Dank die Adresse rausbekommen, habe dann angefragt, wie ist es denn so mit der Beerdigung? Ja, so und so, ja gut, dann komme ich, und ich habe sie auch selbst beerdigt, weil da war gerade der Seelsorger da irgendwie verhindert und haben auch gerade gesucht, wer das dann machen könnte, und dann habe ich sie auch beerdigt und habe dann Ausschau gehalten nach diesem jungen Menschen, den sie da hatte. Und ich habe gedacht, der kommt irgendwie auf mich zu. Ich bin ja erkenntlich durch meine Ordenstracht. Dem war dann nicht so. Ich habe es dann irgendwie doch rausbekommen, dass dieser Mensch das sein muss. Und habe ihn auch noch gebeten. Also ich habe noch einige Unterlagen in der Wohnung, die hätte ich gerne zurück. Ja, machen wir dann, wenn alles vorbei ist nach der Beerdigung. Dann habe ich nach ein paar Tagen oder so angerufen oder wollte anrufen. Dann hieß es, kein Anschluss unter dieser Nummer, war die Handynummer abgeschaltet. Das war für mich schon seltsam. Ich konnte dann nichts mehr tun derzeit. Ich habe auch keine Kontakte zu Verwandten gehabt, die wusste ich einfach nicht. Und dann habe ich hinterher erfahren, dass praktisch das ganze Erbe und die Eigentumswohnung, sie hatte irgendwo noch ein Haus, und das ist alles auf diesen jungen Mann praktisch übergeschrieben worden. Und da habe ich mir schon gedacht, also mir hat sie eigentlich was anderes erzählt. Das war mir dann schon ein bisschen suspekt. Dann ging für mich das Abenteuer erst los. Ich bin dann in die Klinik gegangen, habe gefragt, wie sie gestorben ist und hin und her. Ich habe natürlich keine Auskunft bekommen. Ich bin weder verwandt noch sonst was.
Also kriegt man auch als Seelsorgerin keine Auskunft? Nein. Da ist auch ärztliche Schweigepflicht.
Außer sie hätte mich entbunden. Aber das wussten wir ja damals.
Aber Sie hatten ja eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, sie haben sich ja geduzt. Ja, das
sagt doch nichts.
Nein, das sagt nichts, aber Sie waren ja eigentlich schon nahe.
Ja, das müssen die halt erst wieder prüfen. Na, ich der stand, man konnte nicht selber fragen. Sie war ja tot, also da gibt es keinerlei Chancen. Dann bin ich zur Polizei gegangen, habe dort gefragt, ja, was kann man denn da machen? Und so, ja, was wollt ihr machen? Testament ist so. Und das hat mich irgendwo doch sehr, sehr mitgenommen, weil ich kannte sie ja, und es ist gar nicht so
ihre Art gewesen. Kannten Sie die Verwandten auch?
Nein, gar niemand. Mhm. Die haben auch woanders gewohnt. Ich habe nur durch Freunde gewusst, so ein bisschen. Aber ich kannte die nicht. Und dann ging das los, dann habe ich das Freunden erzählt, du, das und das habe ich erlebt. Hast du schon mal sowas erfahren? Nee, überhaupt, das Thema kenne ich gar nicht. Und dann haben die gesagt, schreib's doch mal auf. Ja gut, was soll ich das aufschreiben? Wen interessiert das denn? Und dann habe ich es doch gemacht, um einfach für mich auch das Thema irgendwie aufzuarbeiten. Mhm. Und habe das dann so als Büchlein fertig gehabt und habe gedacht, gut, das ist jetzt für mich erledigt. Dann habe ich es den Freunden erzählt, du, ich habe es doch geschrieben. Da haben die gesagt, mach es doch öffentlich. Und da eigentlich nicht so richtig Lust gehabt und habe gedacht, okay, was soll's, ich mache das dann. Und das Buch war für ein paar Wochen auf dem Markt und dann kamen schon die ersten Mails.
Und das ist das Buch, Willenlos, wehrlos, abgezockt.
Genau. Es ist eher natürlich alles verfremdet, ich habe keinen Namen und nichts, es stimmt vieles auch so, ich muss ja alles verfremden.
Das ist ja leider kein Einzelfall.
Eben. Und dann kam Post, wirklich aus der ganzen Welt. Aus den USA kam dann eine Mail, die ist da irgendwann mal ausgewandert. Die sagt, sie hatte das heute noch nicht verarbeitet, wie man ihrer Oma damals einfach schnell beerdigt hat und sie konnte sich nicht verabschieden. Dann kam aus ganz Deutschland, kamen dann Mails, ja genau, das stimmt, habe ich auch so erfahren, wie sie das beschrieben haben. Und kein Mensch kümmert sich irgendwo darum, sie waren dann bei Anwälten, aber was sollen die machen, die war bei Polizei, was kann man nicht tun. Es ist so.
Es ist ja rein rechtlich in Ordnung.
Ja.
Wie es zu dieser rechtlichen Situation kam, ist ja wieder ein anderer Weg.
Interessiert da nicht da niemand, genau. Und dann habe ich halt angefangen, mich mit dem Thema näher zu beschäftigen. Weil ich, also meine Seelsorge ist immer so die Strategie, ich sehe irgendwo ein Problem oder sehe eine Not und dann versuche ich einfach darauf zu reagieren. Es ist für mich einfach Seelsorge, die Menschen da zu begleiten,
Wo Not ist
und was ich da machen kann. Natürlich konnte ich erstmal nichts machen, weil ich habe halt einfach zugehört und sie ernst genommen. Das haben mir auch viele gesagt, das glaubt mir auch kein Mensch. Man schämt sich irgendwo auch, was, bei dir ist das passiert und so. Man wird nochmal irgendwo zum Opfer gemacht, weil sie es nicht glauben, die Menschen, dass sowas gibt. Und dann habe ich halt mal angefangen, die ersten Kontakte in die Politik zu knüpfen, Und dann habe ich durch das Buch, kamen dann immer Medien auf mich zu, viele Fernsehsender, haben mich dann eingeladen, berichten Sie mal hin und her, was kann man denn da machen? Und das ging dann jetzt so lange mit diesen Fernsehsendungen und Presse, mich hat selber schon irgendwie schon so genervt, weil ich nichts machen kann. Ja. Das ist genau der Titel, willenlos, wehrlos, abgezockt. Ich bin wehrlos, ich kann nichts tun. Mhm. Ich kann nur wieder aufmerksam machen, dann kommen die nächsten 100 Mails. Also es gibt immer dann Reaktionen darauf, aber es ändert sich nichts.
Sie sind ja so engagiert, Sie wollen ja nicht nur zuhören und trösten, sondern was machen, damit Sie das Problem lösen können.
Ich will halt lösungsorientiert arbeiten und nicht einfach quatschen oder sonst was. Ich will einfach was bewirken, dass es auch was bringt. Und dann war ich, wie gesagt, im Landtag und überall, wo ich schon war. Und es hat einfach nichts gebracht. Und immer, ja, schön, dass Sie das machen und toll und toll. Ja, das nützt mir aber nichts. Das weiß ich, dass ich das mache, aber das bringt da nichts weiter. Und in den USA gibt es ja schon ein Gesetz. Es ist diese unzulässige Beeinflussung. Und eigentlich ist es ja auch gegen das Grundgesetz, was da abläuft. Der Mensch wird ja isoliert, auch eingesperrt, bewusst von der Öffentlichkeit ferngehalten, dass mir ja niemand was erzählen kann.
Richtig abgeschottet.
Abgeschottet, genau.
Dass der eigene Willen immer kleiner
wird.
Genau.
Und dann auch gedroht, also wenn du das und das machst, dann komme ich nicht mehr. Und die, wie gesagt, die Einsamkeit.
Liebesentzug eigentlich dann.
Ich glaube, jeder fährt in Deutschland, ist einsam oder fühlt sich wenigstens einsam. Und dann ist es irgendwie auch so ein Druckmittel, obwohl sich die Angehörigen ja auch wirklich liebevoll kümmern. Das kann man nicht sagen, dass die nicht da wären.
Also es kann jedem passieren,
jedem, offensichtlich. Das kann jedem passieren. Also ich habe da Fälle, das geht innerhalb von 2-3 Wochen, kann eine Familienbande total kaputt sein. Das habe ich wiederholt erlebt. Und das ist halt, wie gesagt, dieser Titel, es trifft es eigentlich genau, was die Angehörigen auch immer wieder sagen. Ich fühle mich wirklich sowas von wehrlos und ich kann nichts tun. Wenn ich dann wieder jemand anschreibe, Politik, ja, waren Sie denn bei der Polizei, ja, rechts, was glauben Sie, was ich sonst tue? Es bringt ja alles nichts. Es ist kein Straftatbestand. Es ist einfach so, ja, man ist halt so.
Und ich glaube, jeder von uns kennt einen vergleichbaren Fall in der Nachbarschaft, im Bekanntenkreis oder jemand erzählt es einem. Also das ist schon mittlerweile ein Phänomen geworden und ein hochkrimineller Akt, wo Menschen auch zerstört werden. Nicht nur ihr Eigentum weggenommen werden, sondern wenn Menschen im Alter, wie sie ihren ersten Fall schildern, fröhlich waren und Anteil genommen haben am gesellschaftlichen Leben und dann isoliert werden und immer trauriger und eigentlich dadurch erst einsam werden, weil sie nur auf eine Person und zwar auf den Erbschleicher oder die Erbschleicherin sich konzentrieren, was ja leider menschlich ist, aber so gemein ist und auch große Konsequenzen hat und manche Leute, glaube ich, sterben dann auch aus Kummer.
Ja, ja. Ich erlebe jetzt schon, dass manche wirklich eine psychologische Betreuung brauchen, weil sie es nicht mehr verarbeiten können. Hat mir gerade vor kurzem jemand gesagt, da kommen jetzt schon Opfer in ihrer Praxis, weil sie es nicht mehr schaffen. Weil sie es auch nicht verstehen, was da passiert ist mit ihnen.
Dass sie bei den Schockanrufen diese Scham, wo man denkt, ich falle da auf was rein.
Ja gut, das ist schon mal eine andere Sparte. Diese Enkeltricks ist jetzt zwar irgendwie bekannt und trotzdem fallen bald täglich Menschen drauf rein. Enkeltrick geht ja schnell Cash. Ich rufe da an, bringe mir in 2 Stunden dein Vermögen, dann ist das Ding wieder durch und die Nächsten werden wieder angerufen. Diese Erbgeschichten ist
ein Prozess.
Eher so ein langsamer Prozess. Man sucht sich
die
Leute aus und wie gesagt, das ist erstmal ja gut, dass man sich kümmert. Das heißt ja auch Vorsorge. Vollmacht ist ja erstmal nicht negativ besetzt. Und darauf fällt man halt drauf ein. Man sagt, mein Gott, das kann eigentlich nicht passieren. Ich habe ja die Vorsorgevollmacht. Was soll denn da passieren? Genau das ist irgendwie das Einfallstor, dass sowas passiert, weil es ja nicht wasserdicht ist.
Wir spielen jetzt Musik und dann unterhalten wir uns nochmal ausführlich über diese Vorsorgevollmacht, die man ja unbedingt haben muss und ich fühle mich ja eigentlich sicher, weil ich sie habe, aber die kann ja jederzeit aufgehoben werden. Darüber unterhalten wir uns gleich weiter. Bei mir zu Gast Schwester Bernadette Brommer, die sich mit Erbschleicherei beschäftigt hat in ihrem Hauptberuf als Seelsorgerin. Willenlos, wehrlos, abgezockt, unser Thema heute mit Schwester Bernadette. Erbschleicherei. Also ich bin ganz erschüttert von dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, aber man kriegt ja leider überall mit, wie schnell das passiert. Jetzt kommen wir doch mal zu dem wichtigsten Punkt überhaupt, wie einem was weggenommen werden kann. Die Vorsorgevollmacht soll ja die Begünstigten, also im besten Falle die Familienmitglieder oder liebe Freunde, soll denen ja die rechtliche Möglichkeit geben, dass man dann etwas erbt oder bekommt oder sich um einen kümmert. Dass man sagt, der Vorsorgevollmacht ist ja auch, dass du ärztliche Entscheidungen bewilligen darfst oder sonst irgendwelche Dinge. Also ich habe, das ist so eine Art Generalvollmacht, dass sich jemand im Notfall um jemanden kümmert. Und danach.
Also muss natürlich unterscheiden, Patientenverfügung regelt jetzt nur, was ich medizinisch machen darf. Mhm. Zum Beispiel, will ich jetzt künstlich ernährt werden, ja, oder sonst was. Und die Vorsorgevollmacht ist sozusagen, ja, Dr. Sander nennt es immer der Hausschlüssel für dein Heim. Da kann ich dann machen, was ich will. Also ich möchte generell sagen, Vorsorgevollmachten sind nach wie vor gut. Und ich würde es auch
jedem empfehlen.
Nicht, dass jetzt heißt, ich verteufle jetzt die Vorsorgevollmachten, Gottes Willen, das will ich nicht. Aber sie muss einfach so gestaltet werden, dass da nichts passieren kann. Das ist der Knackpunkt. Weil da vieles einfach offen ist, was man da machen, was man machen darf und was man nicht machen darf. Ich habe wirklich Fälle, wo die Kinder schon die Vorsorgevollmacht gehabt haben. Denken, ja, die Mutti ist ja versorgt, alles okay, was soll passieren? Dann kam mal, die Tochter hat eine schwere OP gehabt und hat dann der Mama gesagt, du, ich kann jetzt längere Zeit mal nicht anrufen. Die hatten jeden Tag auch täglich telefoniert, also wirklich ganz super enges Verhältnis. Die waren auch weit entfernt. Die eine war in München, die andere, ich weiß nicht mehr wo. Und die haben wirklich jeden Tag telefoniert. Und dann habe ich gesagt, Mami, also ich bin jetzt mal ein paar Tage weg, aber ich rufe sofort wieder an. Dann hat sie angerufen nach ihrer OP und dann ging sie nicht ans Telefon, die Mutter. Ich denke, komisch, das stimmt was nicht. Hat am nächsten Tag wieder angerufen, ging wieder nicht ans Telefon. Ich dachte, irgendwas ist da faul. Das kann nicht sein. Dann hat sie sich hinzugesetzt und hat die Mutter besucht. Und dann steht sie vor dem Elternhaus und der Schlüssel passt nicht mehr, wo die Mutter wohnt.
Dann Innerhalb von Tagen?
Genau. Die Mutter hat ihr zwar erzählt, du, ich bin jetzt doch nicht mehr so ganz fit. Ich habe jetzt jemanden, den man da manchmal, ich weiß nicht genau, einkauft oder mal durchwischt. Ich weiß nicht genau, was sie gemacht hat. Das hat sie noch erzählt, da war die Tochter noch beruhigt. Also toll, das ist auch wunderbar, dass du dort jemanden gefunden hast. Und dann stand die da und konnte nicht in ihr Elternhaus rein, weil dann der Schlüssel war ausgewechselt. Und hat dann auch wirklich hinterher erfahren, dass praktisch innerhalb von diesen paar Tagen dann ja, die Vorsorgevollmacht diese fremde Person hatte. Und die Tochter, die sie hatte, die Vollmacht war natürlich für die Tonne. Die letzte gilt ja eigentlich. Und so habe ich ganz viele Fälle, wo innerhalb von ein paar Tagen, manchmal auch Wochen, dann die Vorsorgevollmacht einfach nichts mehr wert ist.
Das heißt, die könnte im Prinzip jeden Tag eine neue Vorsorgevollmacht
genau,
ausstellen?
Genau, und die letzte ist dann gültig, genau.
Also es ist nicht wie ein Testament?
Ja, oder selbst Testament kann braucht, nicht geändert werden.
Ja, aber man braucht keinen Notar, nichts. Man kann jeden Tag eine neue Vorsorgevollmacht. Oh, oh.
Oh, oh, ja genau.
Wie ging der Fall dann aus?
Ja, eigentlich hat sich nicht mehr erklärt, die hat alles bekommen, weil wie gesagt, es ist kein Straftatbestand, es ist rechtlich überschrieben worden, was will man da machen? Ich habe jetzt auch gerade einen Fall, wo auch sich jemand eine zweistellige Zahl von Grundstücken angeeignet hat. Und der hat dann auch Strafanzeige gestellt und das Verfahren wurde dann eingestellt mit der Begründung, ja, das ist ja erstmal kein Straftatbestand, wenn ich was erbe. Mhm.
Die rechtliche Situation ist ja dann klar, dass es jemand erbt.
Wie soll man das nachweisen, dass der so viel da geerbt hat und da jetzt Häuser baut und vermietet und was manchmal Millionär ist oder keine Ahnung. Also das sind dann so Dinge, wo ich mir sagen müsste, doch mal irgendein Mensch draufkommen von der Regierung, von Finanzamt, keine Ahnung, dass man da mal nachfragt, wie kommt denn dieser Mensch so viel Grundstücken? Das wäre für mich schon so ein Alarmzeichen. Da muss man doch mal hellhörig werden. Oder wenn dann zum Beispiel eine 90-jährige Mama Söhne adoptieren will, die 40, 50 sind. Ich meine, hallo, das stimmt doch was nicht. Das sind dann so Dinge, wo ich sage, was ist denn da passiert? oder in Corona-Zeit war es auch ganz schlimm, wo dann die Menschen eh so nicht, gerade die Älteren nicht so raus konnten. Mhm. Da waren die ja irgendwie auch angewiesen auf Hilfe. Und da kamen auch dann, manche haben dann geläutet, sich als von der Pfarrei jemand ausgegeben, mei, wie geht's Ihnen, brauchen Sie Hilfe? Und so haben das dann gesehen, oh toll,
reiche Leute,
könnte man was machen. Oder auch im Friedhof habe ich mal erlebt, oder mir erzählt wurde, hat jemand am Friedhof trauernde Menschen abgepasst, wo man eh schon in einer Ausnahmesituation ist. Und da werden die angemacht und ich sage, ist schlimm, was da passiert ist, kann ich Ihnen helfen und kann in die Tasche tragen, ich nehme ihn heim und schleimt sie da so ein bisschen ein und bandelt sich was an.
Ja, so wie wir halt auch aufgewachsen sind, wie genau. Man es macht, dass man hilfsbereit ist oder wenn es jemandem nicht gut geht, sagt, kommen Sie, helfen, in die Tasche heimtragen und alles Gute. Und
man denkt, dass sich nichts dabei und dann das wird halt so ausspioniert irgendwie und dann ist man da drin im System und kommt da irgendwo nicht mehr raus. Und das ist ganz schrecklich.
Also Ihr Appell ist, dass an der Art und Weise, wie eine Vorsorgevollmacht ausgestellt werden kann, etwas geändert werden müsste, weil die ja sehr willkürlich ist.
Ja.
Nicht mit Zeugen oder ohne gesundheitliches Attest. Man versichert ja, glaube ich, nur selber, dass man im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist. Aber dass das so missbraucht werden kann, glaube ich, ist dem wenigsten bekannt. Und wenn jemand sozusagen mit Nähe oder Liebesentzug droht oder sagt, dann helfe ich Ihnen nicht mehr und dann komme ich nicht mehr, und man ist ohnehin, was weiß ich, schwerhörig oder krank oder müde, dann unterschreibt man halt, um seine Ruhe zu haben.
Ja. Ich habe schon erlebt, da war dann der medizinische Dienst bei einer Frau und da war auch die sogenannte Erbschleicherin auch anwesend und hat die gefragt, können Sie das und das und so. Und die ist vorher halt praktisch, also genau gewusst, was sie sagen darf und was nicht bei diesem medizinischen Dienst unter Druck. Und dann war die sogenannte Erbschleicherin dann aus dem Haus und hat die Mama die Tochter angerufen. Mei, du ist jetzt, was ist denn los? Warum hast du das nicht gesagt? Ja, ich durfte nicht, ich konnte nicht und so. Also da ist dieser Druck, aufgebaut.
Ja.
Und das erlebe ich häufig. Und ich habe Fälle bis zu ungeklärten Todesursachen, wo dann praktisch Leute dann, die wohnen kommen, die Medikamente richten, dann geht schon mal ein bisschen mehr Medikamenten rein. Und wenn dann so ein Mensch mit 90, 95, 80 stirbt, an Herzversagen, wer denkt sich was dabei? Und dabei gibt es auch noch keine zweite Leichenschau. Ich glaube, das ist das einzige Bundesland, wo es das noch nicht gibt. Und es hat man jemand gesagt, wenn man auf die Friedhöfe ginge und das alles so untersuchen würden, dann würde bei jedes zweite Grab in seiner Hand rausgestreckt.
Oh Gott, das ist ja traurig, was Sie da erzählen.
Und das ist halt das Problem, dass man halt auch Indizien nicht nachgeht, wenn dann Angehörige sagen, das stimmt irgendwas nicht, also das kann so nicht gewesen sein, oder wo dann manche auch Gutachter andere falsch begutachten, hat mir jemand erzählt, der Bruder wäre angeblich Metzger gewesen, dabei war ganz was anderes, also wo das Gutachten schon nicht stimmt. Und dass man dann da nicht näher recherchiert und nachgeht, also da gäbe es auch viele Ansätze, wo man dann wirklich mal der Sache auf den Grund gehen könnte.
Sie haben nach der Veröffentlichung Ihres Buches dann sehr viele Mails bekommen. Ja. Sie sind ja unglaublich vernetzt. Also eigene Websites haben Sie gleich. Ja, My Sister Act zum Beispiel, die nennen wir nachher auf jeden Fall nochmal nach dem umwerfenden Film mit der singenden Nonne mit Whoopi Goldberg. Da heißt doch der Film Sister Act, oder?
Genau.
Und Sie agieren ja auch, Sie machen ja ganz schön viel. Also Sie sind sehr online, sehr aktiv. Also wir haben uns auch Mails und Nachrichten hin und her geschickt, dass ich beeindruckt war. Sie machen auch viele Gespräche, Sie machen auch viele Fernsehinterviews, Sie klären auch auf. Und da ist auch mal dieses Stichwort gefallen, es gibt zwar einen Jugendschutz, aber keinen Seniorenschutz.
Genau.
Und Sie appellieren einfach daran, dass diese Vorsorgevollmacht, dass es da einfach rechtliche Änderungen geben muss, weil das ja, was Sie schildern, die reinste Gehirnwäsche ist, wie Leute da
so
abgezockt werden.
Genau. Ja.
Und ist da was im Gange? Kann da was geändert werden im Moment? Ist die rechtliche Situation da formbar?
Wir haben ja die Lösung, aber die möchte ich jetzt nicht ohne meine zwei Juristen hier einfach jetzt da.
Wunderbar.
Also die Lösung gibt es.
Das ist schon mal, das stimmt nicht positiv, und weil was Sie erzählen, erschüttert mich so sehr.
Wie gesagt, ich war die ganzen Jahre immer alleine unterwegs und dann war ich beim Deutschen Erbrechtsrat mal eingeladen und habe ich dort eben Dr. Sander kennengelernt.
Den haben Sie vorhin erwähnt.
Genau, und mit denen bin ich jetzt auch gut in Kontakt. Und Herr Libra hat dann unsere tolle Website gemacht. Die gibt Erbschleichen keine Chance. Wir teilen uns jetzt die Hotline auf. Jeder hat so einen Montag, Mittwoch, Freitag, hat jeder so einen Tag übernommen. Und das sind wir jetzt gerade dabei, zu gucken, wie man das jetzt an die Leute bringt. Ja, wie die Lösung aussehen könnte. Auch das möchte ich Ihnen mal zwei
Jahre. Aber Sie sind auf dem Wege für eine. Das stimmt einem doch zuversichtlich. Genau. Also jetzt haben Sie auch noch zwei Juristen an der Hand. Das Ganze ist jetzt ziemlich groß geworden über Ihre seelsorgerische Tätigkeit hinaus, dass Sie Leuten zuhören und sie trösten und aufbauen und dann gesagt haben, da muss was geschehen. Also jetzt haben Sie noch einen Juristen zur Seite. Jetzt sind Sie schon ja fast eine Macht geworden, das zu sagen, da muss was geändert werden. Es kann doch nicht sein, dass man Herrschaften so abzockt. Das ist jetzt mein neues Lieblingswort, weil Ihr Buchtitel heißt ja so willenlos, wehrlos, abgezockt. Ja. Und das ist ja ein System, wie das funktioniert, die Leute zu isolieren. Auch Leute, die, wie Sie gerade von der Tochter gesagt haben, die ja Kontakt zu oder die Bekannte von Ihnen, Kontakt zu Freunden, zu Nachbarn haben.
Ja, es ist irgendwie, ich würde fast sagen, so eine Marktlücke geworden. Also es ist eine Art der Kriminalität, die noch nicht so angekommen ist. Mhm. Das kann ja auch jungen Menschen passieren. Nur ein Beispiel, wenn jemand verunglückt, hat 3, 4 Kinder und der Partner ist alleine zu Hause, brauchen die irgendjemand im Haushalt oder sonst wo, die halt helfen. Und das kann genauso bei Jungen passieren. Wenn man schon auf eine Partner, Partnerin fokussiert ist, dass die wieder gesund werden. Und dann kann sich sowas auch schnell da einschleichen.
Also was wir jetzt hier nicht wollen, ist, dass man wirklich, wenn man nette Nachbarin oder nette junge Leute in der Verwandtschaft, Bekanntschaft hat, die einfach nur hilfsbereit sind und nett. Wir wollen ja bloß vor dem warnen, was leider jetzt überhand nimmt, weil eben viel mehr Leute einsam sind und dann viel mehr Leute sich zurückziehen, wenn jemand die reinste Gehirnwäsche macht, wie Sie es gerade schildern. Ja. Und dass man vielleicht auch im Freundes- und Bekanntenkreis ein bisschen achtsamer ist, wie Dinge funktionieren, dass man zum Beispiel den netten älteren Herrn nicht mehr so oft im Garten sieht und der nicht mehr erreichbar ist. Oh, das ist traurig, was Sie sagen, aber es häuft sich offensichtlich, sonst hätten Sie nicht gleich Ihre Hotline.
Ja, genau. Und es wird ja immer auch gesagt, gut, es sind Einzelfälle, was ja gar nicht stimmt. Ich habe schon, ich glaube, circa 400 Fälle, es sind ja wirklich keine Einzelfälle, ohne die, was soll zwischendurch noch passieren. Ich habe am Anfang das gar nicht notiert, weil ich dachte, das war's dann. Wollte ich eigentlich nicht mehr beschäftigen mit dem Thema, aber es hat dann einfach ist nicht weniger geworden. Und bis auf den heutigen Tag kommen immer wieder Mails.
Über verschiedene Varianten haben wir schon gesprochen, wie Erbschleicher vorgehen und die haben ja meistens wirklich diesen perfiden Plan, jemanden was wegzunehmen. Und das ist, wenn man vom Guten im Menschen ausgeht, was wir ja beide immer tun, und ich möchte mich da auch nicht ändern, erschüttert es umso mehr, dass es so eine Gemeinheit ist. Da hat man einen sympathischen Menschen oder unsympathischen, ist ja egal, jeder ist anders, vor sich und denkt, ich will nur eines. Nicht, dass es dir gut geht, sondern dein Geld. Das ist ja schon für Sie auch sehr erschütternd, diese Fälle zu hören. Da werden ja Familien zerstört.
Ja, das ist sehr emotional. Oft geht es gar nicht, natürlich auch, es geht ja oft um Millionen, um viel Geld. Da ist es auch wichtig. Aber oft sagen mir die Menschen, wissen Sie eigentlich, es stört mich am meisten, dass ich keinen Kontakt mehr haben darf zu meinen Eltern oder Großeltern. Das stört mich eigentlich am meisten. Das schmerzt mich auch, dass da irgendwas kaputt gegangen ist. Und ich verstehe plötzlich nicht mehr meine Eltern oder Opa, Oma, was da passiert ist. Haben die mich denn jemals gemocht, dass die jetzt wildfremden Leuten das ganze Erbe geben? Die versteht die Welt nicht mehr.
Und da sind ja mehrere Opfer, also einige Täter und viele Opfer. Das betrifft ja dann die ganze Familie.
Naja, genau. Und ich sage, ich habe alle Couleur, die sowas machen. Also, ich darf gar nicht anfangen zu reden, wenn ich alle Branchen durch. Das ist Wahnsinn.
Haben Sie vorher, bevor Sie sich damit beschäftigt, überhaupt sich vorstellen können, was Sie da für ein Fass aufgemacht haben?
Niemals. Das macht mich überhaupt, also nicht mein Lieblingsthema.
Sie haben ja viele andere Themen auch noch, über die wir heute doch ratschen. Allein, dass Sie Schlagzeug spielen, finde ich schon beeindruckend. Aber jetzt wollen wir erstmal sagen, wie erreicht man dann Ihre Hotline? Das steht auf Ihrer Website, My Sister Act.
Genau.
Und dann haben Sie noch verschiedene andere.
Oder über die Website, Erbsteichen keine Chance.
Ja. Und da erreicht man sie, auch den Mailkontakt und ihre wackeren Mitstreiter Wie toll, dass sich doch einige Leute engagieren.
Ja, wie gesagt, wir sind ein tolles Team. Ich jetzt eher so auf dieser seelsorgerlichen Art, den anderen eher juristisch oder wie auch immer.
Aber sich toll.
Aber die nehmen auch bewusst keine Mandate an, weil das soll auch ganz frei sein. Nicht, dass man da wieder heißt, die wollen da nur, das ist bewusst ausgeklammert. Also wirklich ehrenamtlich auch.
Das ehrt sie auch alle. Aber Sie haben ja vorhin schon angedeutet, es werden ja auch aus Opfern Täter, das zum Beispiel bei den Erbschleichern heißt ja, eure Kinder kümmern sich ja nicht oder dein Neffe oder deine Nichte ist ja nie da oder deine Ehefrau, gibt es ja auch Fälle, deine Ehefrau kümmert sich nicht, die will ja bloß von dir erben, lass dich lieber scheiden, dann wird man als Opfer auch noch als Täter dargestellt. Ja, genau. Das macht ja mit den Leuten auch was, dass man sagt, ich bin auf einmal die böse Tochter oder die böse Ehefrau oder der undankbare Sohn oder Enkel oder in welchem Verhältnis man überhaupt zueinander steht.
Ja. Ich habe mal lange Zeit ein Ehepaar betreut, wo auch der Onkel ganz komisch verstorben ist oder verstorben wurde, man weiß es nicht. Alles so Hinweise, die sie mir gesagt haben. Die haben mich immer regelmäßig besucht, kamen auch von weit her. Und wir haben auch manchmal so schriftlich Kontakt, manchmal telefoniert und plötzlich kamen die nicht mehr. Telefonnummer hat nicht mehr gestimmt, ich habe dann noch hingeschrieben, kam nie eine Reaktion. Ich weiß nicht, ob die das nicht mehr psychisch geschafft haben. Also ich weiß es nicht, weil die hätten nie Kontakt irgendwo abgebrochen.
Von sich aus manche abgebrochen.
Schaffen es auch nicht mehr, das zu verarbeiten und werden fast in Suizid getrieben manchmal.
Also das, weil der Druck so groß ist.
Weil sie es nicht mehr verstehen und nicht mehr emotional verarbeiten können.
Es ist
krass.
Erschütternd,
wie gesagt, Jugendschutz ist sofort jemand da, und aber da bei den meistens Älteren ist irgendwo, ich weiß nicht, ist da nicht die Aufmerksamkeit so groß, dass man sich da mehr einsetzen will, oder ich weiß es einfach nicht, oder was da dahinter steckt, dass man da nicht in Gänge kommen kann. Vielleicht muss es noch mehr in die Gesellschaft getragen werden, wie beim sexuellen Missbrauch. Es war ja auch lange so, man ist selber schuld und weiß Einzelfälle, Familiengeschichte. Und ich glaube, heute ist es einfach so angekommen in der Gesellschaft, dass man da nicht mehr dran vorbeikommt. Jetzt wird sofort reagiert. Mhm. Ich glaube, sowas wird auch hoffentlich in Zukunft auch jetzt mit diesem Thema passieren.
Ja, weil Sie es jetzt öffentlich machen.
Sie ist jetzt öffentlich,
und Sie und Ihre Mitstreiter.
Ja.
Und dann ist es auf einmal ein Thema. Darum sind Sie auch bei uns. Ich bin ja auch auf das Thema aufmerksam geworden, dass Sie etwas machen gegen Erbschleicherei. Und dann geht man eigentlich davon aus, das betrifft ja gar nicht viele. Das betrifft jetzt irgendwie die reichste Frau von Frankreich, wo es gerade einen Film drüber gibt. Und unser eins betrifft es nicht. Aber wie schnell es im Bekanntenkreis, im Verwandtenkreis oder in der Nachbarschaft passiert. Aber die Leute, die ausgenommen werden, die abgezockt werden, die ziehen sich ja zurück. Das ist ja, ist ja der Plan der Erbschleicher. Wie kann man denn überhaupt dem vorbeugen, für sich selber oder dass man zum Beispiel als Nachbarin sensibilisiert wird, dass da was nicht funktioniert oder als Angehörige oder als potenzieller Betroffener? Wie kann man sich schützen, dass man nicht in so ein Fahrwasser, wie der erste Fall, den Sie geschildert haben von Ihrem Bekannten, dass man in so ein Fahrwasser kommt, dass man ausgenommen wird?
Also ich habe es mal für nicht genannt, 10 Gebote, aber das ist übertrieben. 10 Regeln.
Machen wir das.
Ich hoffe, kriegst du alle zusammen jetzt. Also erstmal, Testament zu machen ist gut, ist ganz gut, sollte man machen, aber einfach detailliert. Nicht sagen, der Uli bekommt dann einfach volle Namen, Ulrich, Nachnamen, die Tochter Uschi bekommt meinen Spuk. Welchen Spuk? Da gibt es Diamanten, da gibt es keine Ahnung, schreiben Sie genau hin, was ich, Smaragdring, sozusagen gibt es auch da noch Streitigkeit. Ja, Schmuck, ja, wieso? So, also wirklich detailliert. Und ich würde es auch hinterlegen, beim Zentralregister notariell natürlich zu machen und auch Vorsorgevollmacht zu machen, ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Und dann würde ich die auch unter Zeugen machen, die Vorsorgevollmacht, dass andere Menschen noch dabei sind, dass sie gesehen haben, also ich mache jetzt die mit dem Menschen. Und ich würde die auch mehrfach hinterlegen, wenn es geht, auch in Arztpraxen, bei was ich befreundeten Nachbarn, wo auch immer.
Also dass es nicht nur eine Vorsorgevollmacht gibt,
sondern schon die eine, aber die
mehrfach hinterlegt. Aber in mehrfachen Kopien meinetwegen. Genau. Und das heißt, wenn es dann eine einzelne gäbe von dem Erbschleicher, dass 7 Leute sagen können, ich habe aber eine ganz andere Vorsorgevollmacht.
Und das ist eine gute Idee. Was ich jetzt so rate, ist nur mein persönlicher Rat. Ich bin keine Juristin, hat auch rechtlich wahrscheinlich keine Relevanz, aber ich sag immer jetzt, machen Sie in die Vorsorgevollmacht, den Zusatz. Diese Vollmacht, die ich heute ausgestellt habe, darf nicht geändert werden, ohne dass meine Vorbesitzerin oder Vorbesitzer davon in Kenntnis gesetzt wird.
Super.
Das ist nur mein persönlicher Rat. Das hat es rechtlich wahrscheinlich nichts zu sagen.
Nein, aber das ist aber schon mal so eine Bremse, eine kleine.
Erstmal so ein Hinweis. Wenn es danach wirklich zum Streit kommt, dann kann man sagen, schau, ich habe es hier eindeutig geschrieben. Ich muss informiert werden. Wenn ich dann nicht informiert worden bin, habe ich schon mal ein Indiz, dass da was nicht stimmen kann. Dann ist auch die Gemeinde gefragt, wo dieser Mensch lebt. Wenn Sie merken, die Frau so und so kam jede Woche zum Seniorenclub oder das Chor oder so, die kommt plötzlich nicht mehr. Fragen Sie nach, was ist denn mit der, warum kommt die nicht mehr? Was ist denn da los? Da muss man sofort hellhörig werden. Oder wenn Sie spüren, wenn Sie anrufen und der Opa oder wer es halt ist, reagiert komisch, sagt, nein, mir geht gerade nicht so gut.
Komm lieber nicht.
Nee, ruf morgen an. Dann denke ich, was ist da los? Hat auch immer gleich geredet und wollte reden. Also da würde ich sofort nachfragen, auch vor Ort mal mir ein Bild machen. Lassen Sie da nicht locker.
Das ist, glaube ich, ein wichtiger Appell. Lassen Sie nicht locker.
Genau.
Man sagt ja, will sich zurückziehen, ist krank, fühlt sich nicht gut.
Stimmt. Das ist Alarmglocken 1 einschalten. Und wenn Sie auch, wenn die Betroffenen merken, die Tochter hat immer abends um 18 Uhr angerufen, dann wissen die das schon, die sogenannten Erbschleicher, rufen es mal um 5 Uhr an oder einfach versetzte Zeiten, dass die nicht irgendwie wissen,
keine Regelmäßigkeiten
muss
entdecken.
Muss ich die absorbieren, um 6 ruft dann die Tochter wieder an, die muss ich irgendwie loswerden. Also da achtsam zu sein, wenn die nicht mehr erscheinen. Und halten Sie auch Kontakt zu diesen Menschen, die da fremd in die Familie reinkommen. Bleiben Sie da in Kontakt, lassen Sie sich nicht abwimmeln. Reden Sie zusammen, besprechen Sie, was da gemacht werden soll oder auch nicht. Und wenn Sie dann merken, gefällt mir nicht so ganz, reden Sie noch mit den Eltern oder wie es auch ist, weisen Sie darauf hin, irgendwie kommt mir das nicht ganz koscher vor. Bleiben Sie da immer wirklich in Kontakt und versuchen Sie da einfach immer wieder hier reinzugehen. Und machen Sie auch unkontrollierte Besuche, wäre auch ganz wichtig, nicht immer zur gleichen Zeit, dass Sie nicht darauf vorbereitet sind. Also es wäre ein ganz wichtiger Hinweis.
Und nicht vorankündigen.
Genau. Und man kann auch die Vorsorgevollmacht ständig ändern. Es sagt, also der Mensch passt mir nicht mehr, die wird so komisch. Dann entziehen Sie diese Menschen die Vollmacht. Man kann sie auch splitten, dass man sagt, XY bekommt dann die finanziellen Vollmacht, die anderen bekommen persönliche Dinge, so. Also da kann man ja auch ein bisschen vorbeugen.
Aber wenn immer einer neben einem steht und sagt, unterschreibt das, glaube ich, sind manche Leute schon so, haben wir schon ein paar Mal gesagt, Gehirnwäsche unterlegen, dass man dann sich das gar nicht mehr traut.
Das ist eben diese Geschichte, wo man noch vielleicht mehr die Menschen trainieren muss, wie die Schockanrufe, dass man das trainiert, wenn jetzt so ein Anruf kommt, was mache ich dann? Ruhe bewahrt, halt erstmal überlegen oder sagen Sie zu dem Menschen, ich will erstmal eine Nacht drüber schlafen, dann rufe ich wen an und sage so und so, hat mir das gesagt und dann kommen Sie dazu.
Aber das Trainieren finde ich jetzt ganz gut, dass man sich jetzt, hören uns ja sicher einige zu, die betroffen sind und wenn es nur in unmittelbarer Nähe ist. Oder ich denke auch gerade über mich selber nach, man muss trainieren zu sagen, ich schlafe eine Nacht drüber. Ja. Bei allen Entscheidungen, ob man jetzt was kauft oder ein Abo abschließt oder sonst irgendwas. Man sollte eigentlich immer eine Nacht über alles schlafen und dann sieht man klarer. Und dann ist man eigentlich sozusagen sein eigener Chef, dass man selber seine Entscheidungen trifft. Weil es ja auch Leuten passiert, die jahrelang in großen Positionen waren. Das passiert jedem, sagen sie. Sie sind ganz erstaunt, wem es alles passiert.
Genau. Und auch Acht geben, wenn zum Beispiel jetzt mein 90-jähriger Vater sich verliebt in eine 30-Jährige, habe ich schon wiederholt erlebt. Also da auch
jeder will halt geliebt werden.
Ja, das ist ja verständlich. Aber das passt halt nicht. Muss man sehr Acht geben. Liebe macht bekanntlich blind, aber da muss man wirklich dranbleiben und das verfolgen, was da dann sich noch entwickelt daraus. Also da will ich, oder wenn es um sage mal, Adoption geht, dass plötzlich die 100-Jährige noch 30-Jährigen adoptieren will. Also nicht eigenen Kinder und was ich, welche Fremden, also bitte Acht geben. Also das sind nur von meiner Seite so ein paar Hinweise, die ich mir im Laufe der Jahre so ein bisschen selber ja, angeeignet habe oder einfach aus Fällen zusammen ja, gebaut habe, sozusagen.
Im Laufe der Jahre, das sind jetzt glaube ich auch schon über 15 Jahre her, seit Sie das Buch veröffentlicht haben und es wird immer wieder aufgelegt, weil das Thema leider immer präsenter wird. Was Sie gerade vorhin gesagt haben, glaube ich, stimmt auch, durch Corona ist auch vieles passiert, dass die Leute, dass man immer mitgekriegt hat, wer draußen ist und wer sich zurückgezogen hat und nie mehr aufgetaucht ist.
Ich wollte schon eigentlich das Thema schon für mich abschließen und dachte, nee, bitte, ich kann es nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Und dann kriege ich wieder so eine Mail von einer,
die kann man alle dem Stich lassen.
Ich denke, oh nee, ich muss es doch machen, es gehört irgendwie zu mir, keine Ahnung.
Da mache wir schließen es noch nicht ab, drum ratsch mal, Schwester Bernadette Brommer bei mir zu Gast von der Schwesternschaft vom
Guten Hirten.
Vom Guten Hirten, das ist so eine schöne Bezeichnung. Eigentlich haben Sie gerade gesagt, Schwester Bernadette, wollten Sie mit dem Thema Erbschleicherei aufhören, aber Sie haben ja noch genug anderes zu tun, worüber wir dann nach den 11 Uhr Nachrichten noch ratschen. Aber es kommen halt jeden Tag wieder neue Fälle und es sind Leute, die sich bei Ihnen melden, die in Not sind, und das ist ja nur ein Bruchteil von denen, die betroffen sind.
Ja, wie gesagt, ich habe gedacht, nach 16 Jahren hört es nicht auf. Das ist doch ein Zeichen, dass es nach wie vor aktuell ist. Und da muss es irgendwas kommen, eine Lösung, die jetzt wirklich mal raus muss und dass man da drauf reagieren muss, seitens Politik und seitens von der Rechtsprechung her.
Wer meldet sich dann bei Ihnen? Opfer? Oder es sind ja alle Opfer, haben wir festgestellt, oder Angehörige? Weil wer dann schon so in dieser Situation ist, dass er so abgezockt wird oder so wehrlos gemacht wird, der ruft dann nicht mehr bei Ihnen
Opfer
an.
Eher nicht, eher die Familien halt dann. Ja. Oder manchmal kriege ich auch schon Hinweis von Heimen, sie, da ist so und so, da kommt immer jemand, was meinen Sie denn, könnte das so eine Art von Erbschleicherei sein, wo ich jetzt schon vorab manchmal Infos bekommen, aber meistens kriege ich jetzt Fälle, die schon 10, 15 Jahre zurückliegen. Mhm. Auch, das gibt es auch. Aber immer mehr kommen jetzt auch aktuelle Fälle, klar.
Gut, aber nach 10, 15 Jahren kann man es ja nicht mehr lösen. Da ist ja schon alles weitergegeben worden.
Ja, außer
bei
Mord, das habe ich gesagt.
Aber gesagt, damit müssen Sie auch noch beschäftigen.
Schwierig, ja.
Aber es ist ja juristisch für Sie schwierig. Sie sind ja Seelsorgerin und keine Detektivin. Obwohl manchmal kommen Sie sich schon wahrscheinlich so
schon,
vor.
Schon.
Von der guten Hirtin zur Detektivin. Aber da tun sich ja Abgründe für Sie auf.
Ja,
weil
Ihr
Beruf ist ja auch, das gute Menschen zu sehen.
Ich bin selber so erschrocken, also was es da Abgründe gibt, das ist unglaublich. Also,
was war der schlimmste Fall eigentlich, wenn wir schon so detektivisch auf der Spur sind?
Wie gesagt, das sind halt diese Fälle, wo diese ungeklärte Todesursachen im Raum stehen, wo ich dann eindeutige Hinweise bekomme. Die Mutti war dann noch so fit und der Vater, und plötzlich hat die so abgebaut und wird plötzlich dement. Das stimmt was nicht. Ob dann nachgeholfen wurde, das sind dann Fälle, wo mich so umtreiben, weil man da nichts tun
nichts
kann.
Nichts in der Hand hat.
Nur auf Indizien irgendwas zu behaupten, ist halt schwierig.
Ein Thema, das uns beide jetzt nicht mehr loslässt. Bei mir zu Gast ist die gute Hirtin, Schwester Bernadette Brommer, mit Leib und Seele Seelsorgerin und kümmert sich um Leute, die willenlos, wehrlos und abgezockt werden, beziehungsweise um die Leute können sich gar nicht mehr kümmern, aber einfach schauen, dass da etwas geändert wird und aufklären. Und wir unterhalten uns darüber und auch, was Sie sonst noch alles machen. Und langweilig ist es in Ihrem Leben bestimmt nicht nach den 11 Uhr Nachrichten.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Habe die Ehre zu unserem Ratsch heute mit Schwester Bernadette Brommer, die im letzten Jahr, das erzählt sie aber nicht so gerne, für ihr Engagement gegen Erbschleicherei zu agieren, das Bundesverdienstkreuz am Bande bekommen hat. Darüber will sie wahrscheinlich nicht lange reden, aber über das, was sie sonst noch alles macht, unterhalten wir uns gleich. Schwester Maria Bernadette Brommer bei mir zu Gast von der Schwesternschaft zum guten Hirten. Das ist so ein schöner Ausdruck. Und ist Bernadette eigentlich Ihr weltlicher Name oder ist es der Name, den man sich ja in den Ordensgemeinschaften selber auswählen darf?
Das ist auch mein Taufname. Mein Vater ist da gerade kurz vor gestorben. Und da habe ich einfach meine Mutter zuliebe auch den Namen behalten. Sonst wäre es nochmal ein anderer Name, nochmal Verlust. Dann habe ich den behalten dürfen.
ist aber schön, dass Sie den Namen behalten haben. Aber die meisten Ordensfrauen nehmen dann einen anderen Namen an.
Kann man, aber
ich war ja
in
der Klosterschule,
genau.
Wie die meisten wissen.
Muss aber nicht.
Also man muss gar nichts. Das ist toll. Das ist einfach auch. Und Sie sind schon sehr jung ins Kloster gegangen, schon mit 20. Das war einfach Ihr Weg.
Ja.
Ein Weg, den Sie aufrecht gegangen sind und schon viel bewirkt haben. War Ihnen klar, dass Sie Seelsorgerin werden wollen? Eigentlich wollten Sie ja Medizin studieren.
Ich wollte eigentlich immer so Richter Medizin. Mhm. Und dann, ich weiß nicht. Und dann habe ich einfach gespürt, nee, ist vielleicht doch nicht so. Und habe dann, war das erste Mal in unserem Kloster, damals noch in Baden-Baden, und habe gewusst, hier gehöre ich hin. Ich habe, das war keine Überlegung, das war einfach, das ist es. Ich habe dann auch nie mehr über nachgedacht,
ob es der richtige Weg
passt,
ist
so oder ist es überhaupt, und doch war nee, das war überhaupt nie eine Überlegung mehr wert. Das
aber
ist es und das mache ich.
Wenn Sie sich aber um die Seelen der Menschen kümmern, dann kümmern Sie sich auch um Ihre seelische Gesundheit. Und das hat ja mit der körperlichen Gesundheit auch zu tun. Das Hauptthema in Ihrem Beruf ist aber nicht die Erbschleicherei. Aber da müssen wir jetzt nochmal auf das Bundesverdienstkreuz am Bande hinweisen. Das war ja gar nicht Ihre Intention, sich da so zu engagieren, dass Sie gleich das Bundesverdienstkreuz bekommen. Da sind Sie, glaube ich, zu bescheiden.
Ja, ich hätte es auch ohne das Ding gemacht, ehrlich gesagt. Ich hätte mir das auch nicht oben.
Sie haben ja ein Kreuz umhängen.
Ich habe mein Kreuz und das, noch mein Kreuz dazu, aber es reicht.
Und wo haben Sie dann das Bundesverdienstkreuz?
Das hängt eben zu der Wand daheim. Also ich
Trotzdem ist eine Ehre, dass das, was Sie machen, anerkannt worden ist.
Wenn es was bewirkt, dass eben. Ich dadurch vielleicht was weiterbringe, ist ja in Ordnung. Aber ich hätte es auch so weitergemacht, also.
Aber Sie machen noch viel anderes. Auf Ihrer Website mysistereck.de steht ja auch, dass Sie von Sternstunden unterstützt werden. Und wenn man von Sternstunden unterstützt wird, dann hat man schon ein großes Renommee, weil dann macht man was ganz Besonderes. Sie kümmern sich auch sehr um Inklusion.
Ja, ich bin ja jetzt in einer Funktionsstelle und bin Behindertenseelsorgerin. Das ist ja meine Arbeit eigentlich. Und da habe ich jetzt, bin jetzt 4 Jahre dort an der Stelle und jedes Jahr suche ich mir so ein Projekt aus, wo dann Menschen mit und ohne Behinderung mitmachen können. Weil alleine ist es oft schwierig, ob die dann das alleine so schafft. Und dann brauche ich halt auch andere mit dazu. Aber ich möchte halt die Menschen auch in den Vordergrund stellen durch diese Projekte.
Was machen Sie da für Projekte? Ich sehe das immer so wie eine Wippe. Wenn beide wippen, bewegt sich's.
Ja, ja. Wir hatten dann mal die Aktion gemacht, so Friedensbilder malen. Das war nicht meine Idee zuerst, aber ich bin dann damit eingestiegen. Und habe dann das auch in den Einrichtungen praktisch weiterverfolgt. Und die haben dann auch tolle Bilder gemalt. Und plötzlich haben sich auch Schulen gemeldet von Berlin, ob sie auch ein Bild malen dürfen, wie sie sich Frieden vorstellen. Und daraus habe ich dann einen Online-Adventskalender gestalten lassen. Also ich mit technisch ist nicht so, das hat mir jemand dann gemacht
Sie,
mit diesen Bildern.
Sie sind doch total vernetzt, wir haben ja Nachrichten hin und her geschickt und gemailt rund um die Uhr.
Gut, und dann ist dieser Adventskalender ins Leben gerufen worden. Dann das andere Jahr hatte ich die Nachhaltigkeitsziele der UN, die 17 Ziele für eine bessere Welt. Dann habe ich überlegt, wo kriege ich denn so große Türen her? Das sind so praktisch wie eine Haustür, so eine halbe Größe ungefähr. Und dann hat mir zum Glück eine Firma diese großen Pappkartons sogar geschenkt und auch selber vorbeigebracht. Dann habe ich praktisch in verschiedenen Einrichtungen so eine Tür hingeschleppt und gestaltet jetzt mal zu irgendeinem Ziel, was ihr euch da vorstellt. Keine Armut, was bedeutet das, wie stellt ihr euch das vor? Oder Geschlechtergleichheit und Wasserwirtschaft, sauberes Wasser für alle. Und da sind solche Kunstwerke entstanden. Ich kann es gar nicht sagen, wie künstlerisch sich die Menschen da auseinandergesetzt haben. Und daraus ist auch wieder ein Kalender entstanden.
Ich überlege mir gerade, wie ich Frieden malen würde. Wie würden Sie ihn malen?
Ja, Erwachsenen tun sie schwerer. Meistens stehen halt die Waffen da im Vordergrund, Kanonen und was ich. Ist so das erste Bild. Die Kinder malen dann Friedenstauben oder einer muss doch mal anfangen, wenn ich jetzt Regierung wäre, ich würde dann das und das so machen. Also da kamen, ich war so begeistert von diesen, ich glaube, 300 Bilder kamen dann.
Wie bereichernd.
Ja, ja.
Aber arbeiten Sie da in einer Institution oder betreuen Sie Einzelne?
Ich bin in der Diözese München als Seelsorgerin angestellt, der Behindertenpastoral und jetzt zuständig für 3 Dekanate, Gießen, Perlach, Oderbrunn. Früher hat man dann so ein Dekanat durch die ganzen Zusammenlegungen, hat man immer mehr Räume. Das heißt, ich besuche dann alle Einrichtungen, die jetzt in diesen drei Dekanaten sind.
Also das sind auch alle Altersgruppen und alles an geistigen Behinderungen oder körperlich ungeistig?
Geistig, blind, halb, also das gibt's alles eigentlich. Und da fahre ich halt in die Einrichtung, mache auch dort Bibelkreis oder was man so sonst noch machen kann und mache auch große Gottesdienste in St. Helena dann immer, die ganzen großen Inklusionsgottesdienste, auch in anderen Vereinen biete ich dann Inklusionsgottesdienste an. Und für dieses Jahr habe ich mir eben vorgenommen, ich will Sternstunden unterstützen.
Mhm. Weil, immer gut.
Weil ich kam auf die Idee durch das Lied, wenn jeder gibt, was er hat, werden alle satt. Und es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt direkt viel mache oder anbiete. Ich habe es einfach ins Netz gestellt. Leute, ihr könnt selber überlegen, ihr könnt einen Basar organisieren, das Geld einfach spenden. Seid selber erfinderisch, was ihr zugunsten von Sternstunden machen wollt. Das war so die Idee dahinter, dass es ein Selbstläufer wird. Mhm. Und es ist auch schon ein bisschen was im Konto drauf, noch nicht so viel, aber ein bisschen was geht.
Naja, also erst Juni, wir haben noch bis zum Sternstundentag Zeit.
Und das habe ich auch überall hin verschickt. Gott und die Welt weiß jetzt darum.
Gott und die Welt passt ja bei Ihnen gut.
Dass sich ein bisschen was bewegt und tut. Und da sind auch die Behinderteneinrichtungen wieder mit dabei. Die einen haben dann ganz tolle Karten gebastelt, dann verkaufen wir die zugunsten von Sternstunden. Ich habe nach dem Gottesdienst ein Basar gemacht, kam auch ein bisschen Geld rein. Und dann habe ich dazu noch so ein Friedensrap geschrieben. Also, und es gibt da ganz tolle Sänger und Sängerinnen in der SWW. Es ist eine Werkstatt für sehbehinderte und blinde Menschen. Die singen zum Teil auch im Kammerchor und spielen auch dort mit. Da habe ich den Text mal eingeschickt und die haben das fleißig auswendig gelernt. Und ich bin da einmal zur Probe gekommen, habe mir das angehört und habe dann versucht, Schlagzeug dazu zu spielen. Und daraus ist es da so eine Art Friedensrap geworden. Noch nicht aufführungsreich, aber wir sind dran, um das zu verbessern. Also.
Ein Friedensrap? Ja. Und Sie spielen Schlagzeuger. Also hatten Sie da mal ein Vorbild? Wer war denn der Schlagzeuger bei den Beatles?
Gar
Ringo, glaube ich, war der Schlagzeuger.
Nicht, weil das habe ich mir auch irgendwie aus der Not selbst beigebracht. Ich habe mal lange...
Ja, Schlagzeug muss man schon können. Braucht man schon ein Rhythmusgefühl.
Ja, eine Schauspielerin begleitet, hat mir erzählt, ich bin da eingeladen für eine Fernsehsendung und das sollte sie, also angeblich Schlagzeug spielen, natürlich nur andeuten. Ob ich denn sowas hätte oder weiß, wo es sowas gibt, ich habe keine Ahnung. Mit Schlagzeug habe ich nichts am Hut. Ich spiele ein bisschen Gitarre und Flöte, aber nur so ganz minimal. Und dann lese ich zufällig in einer Zeitung ganz kleinen Artikel, Schlagzeug abzugeben für, keine Ahnung, ganz günstig. Und da, das wäre doch was, das organisiere ich jetzt. Und dann stand Schlagzeug bei uns im Keller im Kloster. Naja, das mache ich jetzt mit dem Schlagzeug. Jetzt habe ich das Ding da stehen.
Das hätte ich gern gesehen.
Und leider kam dann diese Sendung dann nicht zustande. Naja, jetzt mache ich mit dem Schlagzeug jetzt. Dann habe ich mir halt mal so ein paar CDs angehört. Aha, Rock'n'Roll geht so. Aha, Tango ist dieser Rhythmus. Und habe halt ein bisschen reingehört und habe dann versucht, das nachzuspielen. Und habe dann nach und nach halt einfach irgendwie das gelernt, so rhythmisch ein bisschen, ja, mich einzustimmen. Und spiele das auch manchmal in einer Lobpreisband mit, ohne dass ich vorher geprobt habe.
Sie rappt, sie spielt Schlagzeug.
Das ist auch so ein schöner Ausgleich, finde ich, genau.
Das hätten Sie sich aber zum Beginn nicht träumen lassen als junge Nonne, dass Sie da mal am Schlagzeug sitzen würden.
Ja, es
würden.
Ist alles aus Seelsorge entstanden. Mhm. Ich habe die Dinge nie selbst gesucht, es kam einfach auf mich zu und ich habe dann reagiert und irgendwas draus gemacht.
Aber was Wunderbares draus gemacht. Wie viele Instrumente sind dann in Ihrer Band? Oder ist das schon eine Big Band geworden?
Ja, es gab ja früher die blinden Bläser. Mhm. Und da spielen sie, und die haben ja auch dann singen mit und spielen mit in der Band von René Vollmer in der Rolli Gang. Ist vielleicht auch schon bekannt. Und da sind es, sie sind auch sehr viel auf Tournee sozusagen, genau. Und da sind auch zwei, glaube ich, drei dabei, die jetzt da mitsingen für diesen Friedensrap.
War es Ihnen im Leben eigentlich schon mal langweilig?
Nee, das Wort kenne ich nicht.
Aber das Klosterleben bei Schwester Bernadette macht ja so viel. Sie machen auch Fußballmessen, haben Sie mir gerade erzählt, passend zur WM.
Ja, das war noch, wo ich in der Freiseelsorge war. Das mache ich jetzt schon lange. Genau, so Fairplay, darum ging es damals, Fairplay. Genau.
Ja, aber so ist ja auch das Leben. Das ist ja wirklich, der Alltag muss ja auch in die Kirchengemeinde hineinkommen. Spielen Sie denn Fußball? Ich traue Sie Ihnen zu.
Nee. Das ist nicht so meine Sportart. Ich war früher noch als Jugendliche mal in Judo und Karate.
Also, genau. Hüten Sie sich, Frau Schwester Bernadette, wenn man der blöd. Könnten Sie es noch? Verlernt man Judo und Karate?
Ja, ich glaube schon. Man muss auch richtig fallen lernen und je älter man wird, ist es auch nicht mehr so lustig dann. Also es ist schon, ja, es ist nicht so ohne.
Ja, das kann ich bestätigen. Das Hinfallen geht ja nur, aber das Aufstehen.
Uiuiui. Nee, das muss man einfach trainieren, dranbleiben. Das hat sonst keinen Sinn.
Darf man auch in einem Kloster noch weiter Sport machen? Oder ist das klösterliche Leben heutzutage so abgeschieden? Nein.
Selbst der Papst macht Sport.
Was macht der nochmal? Der spielt ja auch Fußball.
Was spielt er? Genau. Golf? Nicht, ehrlich gesagt weiß ich es nicht mehr genau. Er spielt, er macht irgendwas.
Aber ich glaube, das ist der sportlichste Papst, der je da war.
Genau, das glaube ich auch. Ja. Ich laufe halt sehr viel in meine Einrichtung und dann habe ich schon sehr viel Sport. Gehe auch bewusst dann die Treppen hoch, nicht die Rolltreppen. Da kann man auch sich viel Sport ersparen.
Ja, und dann merkt man, dass man oben dann doch genau. In Schnaufen kommt. Ui, 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 wir sind ja fast derselbe Jahrgang, da können wir uns gut drüber unterhalten. Wie sieht denn Ihr ganz normaler Tag aus, Schwester Bernadette, wenn Sie nicht gerade 2 Stunden vormittags bei Habe die Ehre sind? Sie sind heute schon um 4:30 aufgestanden, ja, wie jeden Tag?
Jeden Tag, also ich brauche einfach morgens meine Gebetszeit. Dann fahre ich mittlerweile schon 2 S-Bahnen früher, um rechtzeitig vor Ort dann anzukommen. Früher hat es locker gereicht, jetzt muss ich wirklich so viel Zeit einplanen, wenn ich so beerdigen muss. Da verliere ich natürlich sehr viel Zeit auch. Ja. Und dann fahre ich entweder in mein Büro dann, mache dann sehr viel am PC, Gottesdienst vorbereiten, Projekte vorbereiten und ich gehe dann in die Einrichtungen, mache dann dort Gespräche oder Beerdigungen, spreche mit dem Personal, was halt so anfällt in Arbeit. Ja.
Sie leben aber im Kloster?
Ich bin im Kloster, genau.
Wie viele Ordensschwestern sind da noch?
Es sind noch 18.
Also eine überschaubare Gemeinschaft dann. Und jede hat ihr eigenes Zimmer und eine Gemeinschaftsküche dann?
Nee, natürlich sind schon die meisten schon älter, werden auch versorgt von außen. Auch die Nachtwache ist dann von außen. Also wir könnten es gar nicht alleine mehr leisten. Also
haben Sie Nachwuchsprobleme? Ja.
Ja, in ganz Europa eigentlich, ja.
Wir sind ja beide ungefähr gleich aufgewachsen. Da waren ja viele Klosterschwestern in der Krankenpflege, in der Schule. Im Kindergarten waren ja oft Klosterschwestern. Und mir fällt ja auch auf, wenn man unterwegs ist, man sieht immer weniger Klosterschwestern.
Ja, gut, es ist wie überall. Man wird älter, man stirbt aus und macht Löst dazu. Kirchen werden zum Teil schon geschlossen, ist wie überall. Ist klar.
Aber Sie sind ja, wir sind ja von der analogen gemeinsam in die digitale Welt hinübergegangen. Sie sind ja sehr, sehr aktiv. Sie haben Ihre Website, My Sister Act. Sie haben gerade gesagt, Sie checken Ihre Mails. Jetzt sind Sie es nicht mehr auf allen sozialen Medien vertreten, eben zum Thema Erbschleicherei. Also Sie wissen mit Ihrem Handy super umzugehen. Also Sie sind schon modern, ist eigentlich ein altmodischer Ausdruck. Sie sind schon sehr modern in Ihrem Klosterleben.
Ja gut, ich brauche es auch beruflich. Man kann gar nicht mehr arbeiten. Muss ja alles online beantragt werden, Urlaub, alles. Es geht ja eigentlich gar nicht ohne. Also wenn ich jetzt rein privat wäre oder auf niemand Rücksicht nehmen müsste, ich würde, glaube ich, eher aus dem ganzen Internet rausgehen wollen. Es geschieht so viel Missbrauch, man muss auf jeden Klick achten, man muss achten, dass man nicht irgendwo falsch was anklickt, gefaked wird oder sonst wohin geleitet wird. Es wird so stressig mittlerweile, dass es wirklich immer mehr anstrengender wird. Also ich sage, wenn ich es nicht brauchen würde, ich glaube, ich würde aus dem Ganzen mich verabschieden wollen. Aber ich lebe halt in dieser Welt und muss halt auch irgendwo mitgehen, sonst, nein.
Ist aber auch eine gute Lebenseinstellung. Ich lebe in der Welt, muss mitgehen, aber man kann sich ja selber auch rausziehen. Ja. Und das ist ja auch noch eines Ihrer vielen Themen, was Sie alles machen, dass Sie sich auch damit beschäftigen, wie man digital weiterlebt, wenn man verstorben ist. Bei unseren ganzen Accounts, wie es so schön heißt, was wir jetzt haben, in dem Moment, wo wir die Augen zumachen, laufen die ja alle weiter.
Ja.
Da klären Sie auch ein bisschen auf.
Nee, eigentlich jetzt doch weniger. Ich habe nur mal vor Jahren mal ein Buch geschrieben, Online bis in den Tod, wo ich einfach auch auf die Gefahren aufmerksam machen will, wie schnell man da abhängig wird. Das ist ja eine reine Sucht geworden. Und da habe ich wo es auch darum ging, dass eben der Vater infiziert ist mit einem Virus, eben Internetvirus, und die Kinder sind infiziert und die Ehefrau und die ganzen. Und dann kommt das Krankenhaus und dann sagt eben, ja, es ist nahe vor dem Tod sozusagen. Und dann fragt er dazu, was kann ich machen? Ja, es gibt noch eine Lösung. Die musste ich ändern so. Und habe halt beschrieben, wie schnell man dann praktisch 100 Freunde einlädt, obwohl ich nur einen Freund einladen wollte, falsche Klicks, und hast du die ganze Facebook-Freunde vor der Haustür.
Sie kennen sich aus.
Und so halt ein bisschen so auf diese lockere Art, so ein paar Sketch so mit drin, also ganz locker beschrieben. Also gut, man postet Urlaubsfotos, obwohl man ja irgendwo ist, und guckt die Gegend schon oft gar nicht mehr an. Man guckt nur aufs Handy. Ich sehe in der Stadt nur die Leute mit dem Handy in der Hand. Also das schaut wirklich doof aus, wenn sie sich mal sehen würden, die ausgestreckte Hand und dann das Handy da drin. Also schon in der Kirche haben sie ihr Handy dabei, checken ihre Mails. Also selbst an diesem Ort macht das Handy auch keinen Halt mehr. Das ist einfach jetzt eine, hat so überhand genommen, und die KI wird es noch mehr bestärken. Also es ist für mich nicht so eine schöne Entwicklung.
Ja, wir sind beide mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Funkhaus gekommen, haben beide festgestellt, es ist ganz, früher war es still, oder Leute haben geratscht und jetzt blöken es entweder in ihr Handy oder schauen es ins Handy an. Man sieht die Welt gar nicht mehr.
Ich kriege dann inhaltlich mit, was die zu Mittag gegessen haben, was sie im Wochenende haben, was sie ihr Problem haben. Hallo, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Und wenn man dann sie darauf anspricht, können sie es bitte leise machen? Ja, stört sie? Dann sage ich ja, stört sie es nicht, dass sie ihre privaten Angelegenheiten mitbekommen, dass sie es sich nicht stört? Das wundere ich mich.
Genau, die Situation hat Herr Baum gedacht, ich mag in der Früh
Sex geht schon los, auf volle Lautstärke, aus jedem Ding kommt eine andere Musik, eine andere, keine Ahnung was. Also da ist man schon so gestresst, geht man dann zur Arbeit. Es ist irgendwie schon so stressig geworden, jetzt zur Arbeit zu fahren. Ja.
Ich war vor kurzem in einer Großstadt, in der sie auf den Trambahnen plakatiert haben, hier sind Smartphones, keine Megaphones, weil jeder lehrt in der Früh da bloß rum.
Ja, das sehen sie ja gar nicht, lesen sie ja gar nicht, weil sie nur auf ihr Handy reinschauen.
Jetzt sind wir so ins Ratschen gekommen, dass wir eigentlich bei einem frühen Aufstehen hängen geblieben sind. Ich wollte einfach wissen, wie das Leben einer Ordensfrau heutzutage ausschaut, dass sie Ora und Labora unter einen Hut bringen und den ganzen Tag irgendwie unterwegs sind und aktiv sind. Also sie stehen um 4:30 auf, wir brauchen jetzt mittlerweile länger, um aus dem Haus zu kommen oder um pünktlich zu sein, was eben ein großes Problem ist, pünktlich zu sein. Und dann? Was machen Sie dann? Dann gehen Sie in die Kirche gleich oder arbeiten Sie dann gleich?
Ich gehe meistens früh doch in einen Gottesdienst und dann fahre ich in mein Büro. Dann gucke ich erstmal, was so ansteht, was Mails reingekommen sind. Und da habe ich ja auch viele Veranstaltungen. Und das werde ich auch nachher noch vorbereiten. Ich habe nächste Woche wieder was in der Einrichtung. Das werde ich heute noch machen. Und ansonsten habe ich diese Woche schon viele Überstunden. Da werde ich es heute mal ein bisschen gemütlicher auslaufen lassen. Genau.
Gehen Sie auch schwimmen, wenn man schon im Sommer reden? Weil ich kann mich erinnern, in meiner Klosterschule gab es dann so abseits ein Holzhäuschen und ganz versteckt, und dann durften die Schwestern ein bisschen im Fluss planschen, im Bächlein, Flüsschen.
Ich bin als Kind mal fast untergegangen, deswegen scheue ich noch ein bisschen, also eher nicht, ne. Eher nicht.
Weil wir vorhin vom Sport geredet haben. Dann haben Sie feste Mittagszeiten oder huschen Sie dann weiter?
Das kommt darauf an, wo ich halt gerade bin. Das kommt darauf an, wo ich halt gerade unterwegs bin. Oft beginnt die Veranstaltung um 12 bei manchen, und dann, je nachdem, wie es halt gerade ausgeht zeitlich, bin ich auch relativ frei.
Und dann arbeiten Sie ganz normal mit Überstunden, und abends gehen Sie dann wieder ins Kloster zurück?
Ich gehe dann ins Kloster zurück, ja. Ich bemühe mich, dass ich zum Abendessen da bin. Gelingt nicht immer, aber ich versuche es einfach. Genau.
Und dann sind Sie Ihre Gemeinschaft von 18 Nonnen, wie eine große Familie eigentlich. Ja. Und dann?
Es geht jeder ihres Weges. Und na gut, manche sind halt auch schon älter, brauchen dann noch nicht mehr viel. Und manche gucken Fußball jetzt gerade. Ich habe zwei Fußballbegeisterte, aber ich habe mich da
morgen spielt so. Deutschland, glaube ich.
Genau.
Da also machen Sie den Abpfiff.
Ich bin da eher, ja, zurückhaltend Fußball.
Und was sagen Ihre Mitschwestern zu Ihrem Engagement?
Nein. Jede hat ihre Aufgabe und jede macht, was sie kann. Und
aber das ist ja eigentlich auch wie so ein Orchester. Jeder spielt sein Instrument, jeder macht, was er kann.
Jeder hat andere Gaben. Ich habe eine Mitschwester, die macht ganz viel für die Mission. Also die macht, aus jedem Abfall macht die irgendwas. Die macht das ganz viele Esel, wo sie strickt und macht auch Gedichte dazu und macht Schäfchen. Also die macht ganz tolle Sachen.
Dann sind wir wieder beim guten Hirten.
Beim Tsunami damals war sie die Erste, die dann da gespendet hat durch ihre Verkäufe mit ihren gebastelten Sachen. Die macht aus Plastikbeere macht die wunderschöne Sterne, also ganz toll. Jeder hat dazu ihre speziellen Fähigkeiten, Aufgaben und versucht halt das auch zu machen, was noch geht.
Aber eine Gemeinschaft, wie auch immer sie ist, ob es jetzt eine Wohngemeinschaft ist oder eine Ordensgemeinschaft, die beschützt einen schon vor Einsamkeit. Sie sind ja nie einsam, es ist ja immer jemand da.
Ja gut, das sind auch die Orden verschieden. Es gibt ja die rein Kontemplativen, die einfach in den Klöstern selbst arbeiten. Wir sind einfach aktive Orden, wir gehen raus zu den Menschen. Mhm. Da ist schon ein Unterschied.
Sie sind ja Hirtinnen.
Genau, gute Hirte geht zu den Menschen. Es ist also praktisch nicht die Kommen-Struktur, sondern die Geh-Struktur. Mhm. Wir gehen zu ihnen. Das ist so unser Anliegen, ja.
Und das war auch, was Sie schon jung fasziniert hat, dass Sie nicht einen Kontemplativen, wo man sich zurückzieht oder schweigt, und käme jetzt für uns beide nicht in Frage, sondern dass man hinausgeht und Gutes tut.
Genau. Und die Menschen vor Ort suchten ihre Nöten, Schwierigkeiten, Sorgen, einfach da zu sein.
Kommt dann auch Gutes zurück? Ist man dann am Abend erfüllt oder müde? Oder beides?
Also ich liebe meinen Beruf über alles, von daher ist es für mich Hobby.
Also Beruf und Berufung ist bei Ihnen eigentlich, ist eigentlich gleich.
Ich mache das sehr gerne, ja.
Dann brauche ich Sie nach Ihren Hobbys gar nicht mehr zu fragen. In wie vielen Einrichtungen sind Sie dann als Seelsorgerin unterwegs? Weil Sie gesagt haben, das ist in der ganzen Erzdiözese.
Ja, das geht bis Putzbrunn, Lebenshilfe, Regenswagner, ICP, Marianum, SWW. Also gibt es viele Einrichtungen vor Ort auch, ja.
Wie viele Menschen Sie jeden Tag begegnen?
Ja, ich bin nicht jeden Tag dort. Ich mache sehr viel Vorbereitung, Gottesdienste vorbereiten, Aktionen planen und so. Beerdigung zwischendurch, Gespräche und genau.
Weil Sie vorhin von der Beerdigung gesprochen haben, als es um Ihren ersten, in Anführungszeichen, Fall ging. Sie sind auch bei Beerdigungen und halten Predigten ab.
Die komplette Beerdigung, genau.
Also war es ein
Sakrament, genau.
Ach, Beerdigung ist ja kein Sakrament.
Nein, ist kein Sakrament. Nein.
Das darf man machen.
Nein, genau.
Ich finde es auch ganz wichtig, jemanden würdevoll zu verabschieden. Und darum finde ich es so unwürdig, so wie Sie Ihre erste Begegnung mit Erbschleicherei geschildert haben, dass dann niemand mehr da ist, weil man so abgeschottet worden ist und sogar noch alleine gehen muss. Ja. Erleben Sie das jetzt häufiger, dass die Leute sehr allein sind?
Ja, das kommt häufiger vor. Man hat jetzt schon die Avatars, die digitalen Partner, also das macht mir auch ein bisschen Sorge. Und für mich eine Entmenschlichung, weil ich finde, man braucht einfach, der Mensch ist geschaffen für das Du, er braucht einen Austausch. Ein Mensch kann denken, er kann reflektieren, er bekommt Widerspruch, er bekommt Anregung, das kann ja digitaler Partner nicht. Der sagt, was du hören willst. Was ist denn das für einen Austausch? Also macht mir irgendwie Sorgen, ja.
Macht Ihnen die Zukunft Sorgen?
Ehrlich gesagt, ja. Aber wenn man da kein Einhalt gebietet und der Mensch darf nicht alles, was er kann, da braucht es Grenzen. Nicht umsonst die Enzyklika vom Papst jetzt, wo er auch auf die KI eingeht.
Mhm. Auch sehr fortschrittlich. Ja. Hätte man sich vor 20, 30 Jahren nicht vorstellen können, dass ein Papst auf die KI, auf moderne Technologie eingeht oder auf neue Errungenschaften.
Und deswegen finde ich einfach nach wie vor, ich glaube, Seelsorge wichtiger denn je, weil das gibt mir einfach Halt in haltlosen Zeiten, erlebe ich wenigstens, weil wie soll man irgendwo noch zur Ruhe kommen? Es gibt ja fast keinen Ruhepol mehr. Selbst in der Kirche findest du keine Ruhe, weil immer laut geredet wird, Handy laut und also es gibt ja fast keinen Ort mehr, wo du zur Ruhe kommst. Der Mensch ist ständig am irgendwas checken, am mailen, am hören. Also wie soll man da zur Ruhe finden?
Also so eine kleine Kirche irgendwo auf dem Land geht schon noch, aber zum Beispiel in der Münchner Innenstadt habe ich, da findet man kaum noch Ruheorte, Tür auf, Tür zu, draußen ist der Presslufthammer, die Leute sind laut, schreien in ihr Handy und es wird ja in Kirchen ja auch, ich fotografiere ja auch gern schöne Kirchen, aber auch nonstop fotografiert.
Aber jetzt nicht, noch laut zu reden, sich unterhalten.
Also. Macht man doch nicht. Jetzt sprechen wir über das Buch. Das haben Sie aber angedeutet, dass Sie noch ein kleines Büchlein gerade in Arbeit haben.
Ja, es geht über den Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, lässt mich Tage an frühen Auen. Und mich hat es so einfach irgendwie so angeregt, da was zu schreiben jetzt über Führung, wohin das führt, wenn man einfach den Menschen nicht mehr im Mittelpunkt stellt, wenn es um Eigeninteresse geht, gerade wenn man da anfängt, es kann im Privaten schon anfangen. Und auch diese Ruheplätze, wo gibt es die noch? Das ist auch so ein Ding. Wir finden nirgends mehr eine Ruhe. Das sind so Themen, die einfach alle in dem Psalm drinstehen. Oder mir wird nichts mangeln, ist auch für die Zukunft schon gedacht. Das heißt, dir gefällt gerade nichts, dir wird auch nichts mangeln. Das heißt schon zukunftsorientiert. Dir wird nie was fehlen, wenn du dich einfach auf mich verlässt, auf diesen Gott. Das sind für mich so Themen, die ganz aktuell sind. Und auch dann, wenn es zum Ende hingeht, ja, jetzt sind wir wieder beim Erben. Wir haben ein tolles Erbteil. Wir sind einmal Erben, mit Erben Gottes. Mhm. Das ist auch wieder beim Thema Erben. Gott vererbt uns sehr viel.
Aber wir haben auch gerade eben noch drüber geredet gehabt, sozusagen hinter den Kulissen, dass jetzt so in den Führungsetagen, in vier großen Firmen, dass da eigentlich vieles passiert, was so nicht passieren dürfte, dass das alles immer Führungs... Jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich gerade drüber nachdachte, haben wir jetzt schon drüber geredet oder haben wir nicht drüber geredet? Das ist ja, Sie können ja da nicht beraten, Sie können nur hinweisen, dass es also diese Führungen ganz wichtig sind, jemanden zu führen, jemanden zu leiten, jemanden zu geleiten. Ja. In der Firma, in der Familie, überall eigentlich im Leben.
Ja, und da ist, finde ich, der gute Hirte ein so tolles Beispiel. Das ist nach wie vor aktuell. Der gute Hirte, er führt erstmal persönlich, er kennt den Menschen ganz genau, er weiß um seine Fähigkeiten und Stärken und er nützt auch niemand aus. Und das ist einfach das Gute, dass jeder Mensch persönlich geführt wird. Wenn man das wieder erkennt, was ist denn meine Berufung, dann werden wir auch wieder glücklicher, denke ich. Mhm. Wenn man auf diesen Ruf hört und antwortet, dann hat man auch irgendwie Kontakt zum eigenen Ich, weil ich weiß, das ist mein Weg und der macht mich glücklich, wenn ich ihn so gehe, der mir auch irgendwie von Gott zugedacht ist. Und ich kann einen kleinen Bereich führen, wenn ich nur zwei, drei Leute unter mir habe, kann ich die auch so und so führen. Mhm. Manche kennen nicht mal den Namen, die da im Wohnhaus miteinander wohnen. Das ist irgendwie...
Oh, wie traurig.
Das ist so leider, dass sie nicht mal kennen. Also das sind so Dinge.
Ach, dass man sich bei der Nachbarschaft nicht mehr vorstellt und sagt,
genau,
Gott,
so
wir sind die Neuen.
Genau, das sind so Dinge.
Man wohnt dort buchstäblich unter einem Dach.
Genau, hochaktuell sind, dass die Ressourcen ungerecht verteilt sind. Wir hätten alle genug zu essen, es müsste niemand fliehen, wenn man das einfach irgendwie gerechter regeln würde. Man könnte es so gestalten, dass wirklich niemand Not leiden müsste.
Ja, so wäre das Ideal.
So wär's
und das Ideal war auch, dass man das weitergeben kann, was man hat, so wie man sich's wünscht. Und wenn man den Wunsch ändert, wenn man sagt, Moment, die Nichte ist jetzt nicht würdig, das zu erben, sondern die nette Nachbarin, die sich seit 20 Jahren um mich kümmert, dann ist das ja die eigene Entscheidung. Genau. Aber dass dann jemand Krimineller diese Entscheidung untergräbt und sagt, das gehört jetzt mir, weil ich kümmere mich und du rückst die Kohle raus.
Es geht immer um die Absicht auch.
Die Absicht ist
genau,
es. Wenn es jemandem zusteht, wunderbar, warum nicht?
Und Geld ist halt auch so eine Charaktersache, finde ich. Also
darum leben sie ja ohne eigenes Hab und Gut.
Ja.
Was kann man jetzt noch tun? Man kann aufpassen, haben Sie gesagt, bei dem Thema Erbschleicherei. Man kann sich Rat suchen.
Ja, einfach Augen und Ohren offen halten. Wenn jemand Fremdes in die Familie kommt, einfach da will ich dranbleiben und sofort reagieren. Nicht erst nach, keine Ahnung, ein paar Wochen, ist es schon spät. Also da werde ich drauf drängen, sind Sie vorsichtig. Gucken Sie sich die Leute an, die da kommen. Bleiben Sie mit denen im Gespräch.
Einfach kritisch sein, weil es kann ja auch ein netter Mensch ins Haus
klar,
kommen.
Klar, auf jeden Fall. Das will man nicht verteufeln, Gottes Willen.
Nein, im Gegenteil. Jeder, der dem anderen, der eine trage des anderen Last ist, finde ich immer das schönste Lebensmotto, dass man zusammenhält. Und was Sie gerade sagen, dieses Miteinander könnte so einfach sein.
Könnte
oder auch die Umverteilung,
sein,
dass man dann was abgibt und sagt, wenn es nur Zeit ist, Zeit abzugeben, dass man
sehr
sagt, ich habe mehr Zeit oder ich gehe jetzt schnell für Sie mit einkaufen und stelle Sie ein Lächeln vor die Tür. Und die Absicht ist es, glaube ich. Und mit der rechnet man nicht, wenn man vom Guten ausgeht, dass man selber sagt, ich trage das doch schnell hoch. und denkt, der andere macht es genauso gern. Und dass man dann eigentlich, so ist der Titel ihres Buches, willenlos, wehrlos und abgezockt wird, ist schon traurig. Aber sie kämpfen dagegen, nicht nur seit sie das Bundesverdienstkreuz haben, schon, sondern schon vorher. Und ich glaube, sie sind auf einem ganz guten Weg mit ihren Rechtsberatern, die mit ihnen ehrenamtlich das Ganze machen. Auf ihrer Website My Sister Act findet man sie und ihre Anwälte. Und ich wünsche Ihnen und denen, die betroffen sind, viel Glück und Zuversicht und dass das Gute siegt.
Ja, das hoffe ich auch.
Das wünschen
wir ein. Das Gute wird immer siegen, früher oder später.
Ich hoffe, Sie haben recht. Ich danke Ihnen sehr herzlich für den schönen Rat, Schwester Bernadette. Ihr Buch ist zu bekommen, Maria Bernadette Brommer, willenlos, wehrlos, abgezockt, Erbschleicherei, der Untertitel im Verlag Literarion.
Oder in jedem Buchverlag auch.
In jedem Buchverlag zu finden. Und ich wünsche Ihnen, dass alles gut ist, gut wird und Gottes Segen.
Vielen
Dank, dass Sie da waren.